Ja, so werden sich dann auch viele Menschen gefühlt haben, als der Heilige Geist dann ausgegossen wurde auf die erste Gemeinde. Ja, sie verstanden nichts von dem, was gesungen wurde. Und andere hörten das in ihrer Muttersprache. Es ist wunderbar, dass Gott so vielseitig ist und dass Gott es möglich gemacht hat, dass wir das Evangelium, die frohe Botschaft und sogar die ganze Bibel in unserer Muttersprache haben dürfen. Und das ist ein wunderbares Werk des Heiligen Geistes. Und wir wissen, dass wir sind heute nach wie vor in diesem Jahr und wollen uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und wir wissen, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, dass Gott in drei Personen existiert, in Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und doch sind sie, diese drei Personen, so ineinander verschmolzen, dass es letztendlich trotz eine Person ist. Und wir sind Monotheisten, wir sind ein Gottgläubige, wir glauben an einen einzigen Gott. Und Gott wirkt auch immer in dieser Einheit von drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sie haben unterschiedliche Aufgaben in dem Werk, das sie tun, sie haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber zusammen ergeben sie immer ein Werk, das sie tun. Und oft können wir das kaum auseinanderhalten. Wir können das schwer zuordnen. Wer tut jetzt gerade was? Aber es ist ein Werk, das von unserem dreieinigen Gott getan wird. Und zu Weihnachten reden wir meistens über das Werk, das Jesus getan hat. Wir reden manchmal auch über den Vater, was er dort für eine Aufgabe hatte, aber in den meisten Fällen erwähnen wir Jesus, wie er Mensch geworden ist, was es ihn gekostet hat, wie er sich erniedrigt hat, wofür er das getan hat, was letztendlich seine Bestimmung war, warum er auf diese Welt gekommen ist. Was aber war das Werk des Heiligen Geistes an Weihnachten? Was war das Werk des Heiligen Geistes an Weihnachten? Er war nicht unbeteiligt, das wissen wir. Das lesen wir aber meistens nur am Rande. Und ich möchte mit uns vier bekannte Passagen aus den Ereignissen rund um die Geburt Jesu anschauen und dabei das Wirken des Heiligen Geistes betrachten, ja, ein Stück weit analysieren und zu schauen, was tut der Heilige Geist an dieser Stelle an Weihnachten. Es wird im Großen und Ganzen eine Wiederholung und zum Teil eine Zusammenfassung der Vorträge von diesem Jahr sein. Wir haben uns vorgenommen, wir wollten über den Heiligen Geist nachdenken und das werden wir hier auch heute tun. Und damit schließen wir diese Vortragsreihe im Großen und Ganzen ab und werden dann im Laufe unserer Auslegungspredigten dann wiederum auf den Heiligen Geist eingehen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es, wir glauben an Jesus Christus. Wir glauben daran, dass er empfangen wurde durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Diese Tatsachen haben wir in unserem Glaubensbekenntnis gar nicht so groß erwähnt, weil es ist bei uns noch nie angezweifelt worden. Das steht so in der Bibel und das glauben wir ohne weiteres. Das haben wir bis jetzt eigentlich nie groß in unserer Gemeinde angezweifelt. Ich möchte mit uns zusammen gerade über diesen über diese Tatsachen mit euch zusammen etwas nachdenken. Der Geist Gottes schenkt echtes Leben, Jesus Christus empfangen durch den Heiligen Geist. Wir kennen diese Geschichte sehr, sehr gut. Der Engel kommt zu Maria und spricht, wir werden uns in Lukas Evangelium bewegen, Lukas 1, ich werde ab Vers 30 mit uns zusammen nachdenken. Also wenn ihr eine Bibel habt, schlagt bitte mit mir zusammen auf, Lukas 1 ab Vers 30. Und größtenteils werden wir uns, wie gesagt, in diesen ersten zwei Kapiteln von Lukas bewegen. Also der Engel kommt zu Maria. Und wir kennen, oder uns wurde das schon häufig in den verschiedensten Anspielen nochmals vor Augen geführt. Maria erschrickt sich und der Engel muss darauf reagieren und sagt, fürchte dich nicht, Maria. Es ist alles gut, es ist alles richtig, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Ich bin hier, um dir eine gute Botschaft zu vermitteln. Maria sieht den Engel und dann hört sie ihn viele wunderbare Dinge aussprechen. Und wir lesen uns diese Dinge einmal ab Vers 31. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dieser Jesus, dieser Sohn, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Es sind absolut fantastische Aussagen, die Maria hier zu hören bekommt. Doch nur eine einzige Aussage macht sie wirklich stutzig. Du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären. Und was der Engel weiterhin sagt, baut irgendwie alles darauf auf. Und sie hinterfragt diese eine Sache und sagt zu dem Engel, wie kann das sein? Wie kann ich schwanger werden, da ich doch von keinem Mann weiß? Und mit anderen Worten, ich bin nicht verheiratet, ich habe keinen Mann erkannt, ich habe keinen sexuellen Verkehr mit einem Mann. Wie kann ich da schwanger werden? Und hier beginnt dieses einzigartige Werk des Heiligen Geistes. Und wir lesen weiter in Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wir haben in diesem Jahr beobachtet, wie eng die Verbindung zwischen Leben und dem Heiligen Geist ist. Das haben wir in der ersten Predigt über den Heiligen Geist im Januar gehört. Wir Menschen verdanken dem Geist Gottes unser irdisches Leben. Dass wir Menschen und nicht Tiere sind, war kein glücklicher Zufall der Evolution, dass wir uns so entwickelt haben. Nein, das ist einzig und allein das Werk und der Verdienst des Heiligen Geistes. Wir Menschen sind Abbilder Gottes. Wir sind Denkmäler Gottes, wir sind lebendige Denkmäler Gottes. Und zwar jeder Mensch, ob Kind Gottes oder nicht. Wir sind lebendige Denkmäler Gottes. Und deswegen deckt Jakobus diesen Widerspruch auf, wo er sagt, wie können wir Gott loben auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Menschen verfluchen? Wie können wir Gott loben mit unserer Zunge und mit der gleichen Zunge bespucken wir und verfluchen wir den Gottes Denkmal in den Menschen. Diese beiden Dinge passen nicht zusammen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das darf so nicht sein. Der Mensch hat aber den wichtigsten Teil der Gottes-Ebenbildlichkeit von sich gestoßen. Diese Reinheit und Heiligkeit, die er am Anfang gehabt hat, die hat er von sich gestoßen, hat sich für die Sünde entschieden, hat sich für die Rebellion gegen Gott entschieden. Und die Sünde, auch das haben wir uns angeschaut, die Sünde hat nur ein Ziel, sie möchte den Menschen vernichten. Und der Heilige Geist führt sein bewahrendes Werk weiter. Er schiebt sich wie so ein Keil zwischen die Sünde und den Menschen und versucht, den Menschen vor sich selbst zu schützen, so wie er es am Anfang der Schöpfung auch gemacht hatte, wo er über den Wassern schwebte. Da schützte er quasi das, was Gott in dem Moment geschaffen hatte. Dann wissen wir, dass der Geist Gottes das schönste Werk durch die Wiedergeburt vollführt. Er bewirkt das göttliche und ewige Leben in den Kindern Gottes mit der dazugehörigen Frucht. Und das macht uns wieder sehr viel näher an das Abbild Gottes. Wir werden Gott immer ähnlicher durch das, was der Geist Gottes in uns wirkt. Doch was passiert hier an dieser Stelle? Was passiert hier mit und in der Maria? Was heißt das? Was bedeutet es, dass der Geist Gottes über Maria kommen wird? Dass die Kraft des Höchsten Maria überschatten wird? Was geschieht hier? Und Folgendes müssen wir vor allem an dieser Stelle festhalten, dass es sich hier um keinen sexuellen Akt oder keine sexuelle Vereinigung zwischen einem Menschen und Gott handelt. Es geht hier nicht darum, dass ein Mensch und Gott, der Schöpfer des Universums, sich sexuell vereinigt, sondern das ist etwas, diese sexuelle Vereinigung zwischen Menschen und Gotteswesen kennt man eher aus der heidnischen Mythologie, wo sich göttliche Wesen mit Menschen sexuell vereinigen. Und wir wissen aus 1. Mose 6, dass Gott so etwas scharf verurteilt. Wo als Engelwesen sich mit Frauen sexuell vereinigt hatten, war das quasi wie das Ereignis, das fast zum Überlaufen gebracht hat und letztendlich dann die Sintflut initiiert hat. Ja, Gott missfällt so ein Handeln, sieht nicht Gott ähnlich. Das Wunder, das Maria hier erleben darf, zeigt eher genau das Gegenteil. Da tut der Mensch nichts dazu. Der Mensch ist eigentlich völlig außen vor. Wir sehen, dass es keine fleischliche, keine körperliche, keine menschliche Handlung ist. Nein, es ist ein geistlicher, ein übernatürlicher, ein heiliger Schöpfungsakt des Heiligen Geistes. Ein heiliger Schöpfungsakt des Heiligen Geistes. Gott schafft durch seinen Heiligen Geist hier an dieser Stelle etwas ganz Besonderes. Es hat nichts mit der Entscheidung, mit dem Vermögen oder dem Können eines Menschen zu tun. Niemand von uns Menschen kann etwas dafür, auch Maria nicht. Es ist etwas, was Gott souverän entschieden hat und was Gott souverän und durch seine Macht hier am Schaffen ist. Es ist sein Werk, einzig und allein. Und Jesus sagt in Hebräer 10, Vers 5, das Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Der spricht da den Vater an. Gott, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir. Und dann kommt dieser bedeutende Ausdruck, bereitet, geschaffen. Einen Leib hast du für mich bereitet, einen Leib hast du für mich geschaffen. Und dieser Leib hatte zwar die sterbliche Natur des Menschen, er konnte sterben, aber weil es einzig und allein wirklich ein göttliches Werk war, hatte er keine Verbindung mit der sündigen Natur des Menschen. Hat nichts mit der sündigen Natur gemein. Es war ein wunderbares Geschöpf, was da entstanden ist, ein wunderbarer Leib, der keine Verbindung zur Sünde hatte. Und das können wir in dem Leben von Jesus dann wiederum sehr, sehr gut und sehr deutlich erkennen. Und somit ist auch Maria hier an dieser Stelle nicht zur Mutter Gottes geworden, sondern sie fungiert hier eher als eine Leihmutter, die kaum etwas dazu beigetragen hat, dass dieses Leben entstanden ist. Was hier im Einzelnen passiert, wird wohl für uns alle ein großes Geheimnis bleiben. Und die Theologen führen seit Hunderten von Jahren eine sehr tiefgehende Diskussion über dieses Ereignis, die wir uns einfach hier ersparen wollen. Ich denke nicht, dass sie uns dann letztendlich viel weiterbringt. Aber Folgendes können wir beobachten. Was hier passiert, ist etwas Einzigartiges, etwas Einmaliges. Der Heilige Geist vollführt hier sein Meisterwerk. Der Heilige Geist schafft hier sein Meisterwerk. Es ist Leben in Perfektion. Leben, wie es Gott verherrlicht. Leben, wie Gott es haben will, nach außen und innen ein wahrhaftig gottwürdiges Denkmal. Und es ist wunderbar zu sehen, wie Jesus dann das aufgreift im Johannesevangelium, wie er immer wieder davon spricht, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht eindeutig eins zu eins den Vater. Ich bin das lebendige, das vollkommene Gottesdenkmal hier auf dieser Erde. So wie ich bin, so ist Gott. Und das ist wunderbar. Und das ist einzigartig und das ist großartig. In Jesus Christus konnte man wirklich Gott erkennen, wie Gott ist. Wie er ist, wie sein Wesen ist. Sein Wandel war vollkommen ohne Sünde. Er war vollkommen heilig. Das, was wir als Menschen weggeworfen haben und von uns gestoßen haben, indem wir uns für die Sünde entschieden, das hat Jesus nicht getan. Ja, das hat er nicht gemacht. Er war vollkommen heilig. Seine Taten waren ausnahmslos von der Liebe motiviert. Er war voller Liebe. Keine Ungerechtigkeit oder Ansehen der Person hat ihn angetrieben. Er war voller Gerechtigkeit gegenüber einem jeden Menschen. Ihn konnte nichts aus der Fassung bringen. Selbst seinen Zorn hat er vollkommen unter Kontrolle gehabt. Jesus war vollkommen rein und heilig in allem, was er getan hat. Alles, was von einem menschlichen, lebendigen Gottesdenkmal erwartet wird, das konnte man bei Jesus sehr deutlich und sehr klar erkennen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und darum sollten wir als Kinder Gottes genauestens das Leben und Handeln von Jesus Christus beobachten. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat auf dieser Erde. Jesus Christus hat eigentlich gezeigt, es ist möglich, Gott wohlgefällig hier auf dieser Erde zu leben. Und wir sind aufgerufen als seine Nachkommen, als die Nachfolger des Erstgeborenen von Jesus Christus. Wir sind aufgefordert, als Kinder Gottes dieses Leben von Jesus hier auf dieser Erde weiterzuleben. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollten geprägt sein von dem Denken Jesu. Wir sollten an Jesus unsere Orientierung nehmen. Jesus ist unser Maßstab. Jesus ist das Lot, an dem wir uns ausrichten. Jesus ist das tägliche Update, das wir brauchen, um immer wieder laufen zu können auf dieser Erde. Jesus ist das tägliche Update, das wir brauchen, um laufen zu können hier auf dieser Erde. Und wir sind dazu in der Lage. Wir sind dazu befähigt worden. Wir haben dazu jetzt können wir das, weil der Geist, der dieses Leben geschaffen hat in Jesus Christus, damals in Maria, als er quasi über Maria gekommen ist, der dieses Leben geschaffen hat, dieses Leben in Perfektion, dieser Geist lebt in uns. Er wohnt in uns und kann dieses schöpferische, wunderbare Werk jetzt in uns vollführen. Wir sind dazu in der Lage, wir sind dazu fähig, ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht, so wie Jesus Christus dazu in der Lage war. Und das ist großartig und wunderbar. Und das wünschen wir uns, dass wir hier auch diesen Anknüpfungspunkt und diesen Gedanken in unserem Leben weiter verfolgen und das an Weihnachten im Blick haben. Am Weihnachten im Blick haben. Kommen wir zu unserer nächsten Begebenheit. Der Geist Gottes schenkt wahre Freude. Der Geist Gottes schenkt echte Freude, das wissen wir, das haben wir schon immer wieder mal angesprochen. Und wir wollen das anhand der Weihnachtsgeschichte oder den Ereignissen um die Weihnachtsgeschichte herum einmal beobachten, wie der Heilige Geist dort Freude wirkt. Maria konnte wohl nicht mit vielen Menschen über dieses ganz besondere Ereignis reden. Und wenn sie darüber geredet hatte, ja, mir ist ein Engel erschienen und ich bin schwanger geworden. Ich glaube, die meisten werden dieses junge Mädchen, müsste man sagen, das vielleicht 13, 14, 15, 16, 17, vielleicht höchstens 18 gewesen ist, für verrückt halten. Und selbst Josef wollte sie auch nicht in Schande, aber trotzdem, er wollte sie verlassen, weil so eine Frau wollte er dann doch lieber nicht heiraten. Das war ihm zu suspekt. Also, wir lesen weiter, Lukas 1, ab Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen, und dann kommt ein wichtiger Hinweis, und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Also sie beeilte sich. Sie beeilte sich, weil hier wurde sie nicht verstanden und jetzt oder konnte mit niemandem über dieses große Ereignis reden. Jetzt flüchtet sie dahin, wo der Engel gesagt hatte, da ist ihre Tante, da ist das Haus des Zacharias, und dort erwartet man ein ähnliches Ereignis, auch ein wunderbares Ereignis, was übernatürlich gewirkt worden ist. Und Vers 40, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und hier treffen wir wieder auf das nächste Wirken des Heiligen Geistes in dieser Zeit. Der Geist Gottes bewirkt Freude zu einer Zeit, wo es besonders notwendig war und besonders wichtig war. Und Vers 41, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes an mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib, und glückselig ist, die geglaubt hat. Und es wird erfüllt werden, was ihr, derjenige, der geglaubt hat, vom Herrn gesagt worden ist. Was für eine Wohltat, ja, was für ein Balsam für die Seele vom Heiligen Geist bewirkt, diese Begrüßung auf Maria gewesen sein muss. Wie unendlich, ja, wieder aufgenommen hat sie sich gefühlt. Wie gut hat es ihr getan. Sie wird hier empfangen als eine Königin. Sie wird mit lautem Jubel begrüßt. Sie wird mit lauter Stimme begrüßt. Man lobt sie als Gesegneteste unter allen Frauen. Man hebt hervor, was für eine Ehre es ist, dass die Mutter ihres Herrn sie besuchen kommt. Ja, sie wird sogar glücklich gepriesen. Maria wird das unendlich gut getan haben. Es wird Balsam für ihre Seele gewesen sein. Und diese freudige Empfang tut Maria so gut, dass auch sie in Jubel ausblickt. Und es ist bedeutend, dass es gerade an dieser Stelle geschieht. Sehr zeitnah mit der Begrüßung und mit dem Empfang bei Elisabeth, weil hier ihre Freude endlich verstanden wird. Und hier glaubt man ihr und sie fühlt sich verstanden und sie fühlt sich angenommen. Und Maria spricht dann, wir lesen ab Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Nichtigkeit und die Niedrigkeit meiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Der Heilige Geist bewirkt Freude. Freude in Elisabeth und ganz bestimmt Freude auch in Maria. Er bewirkt sie im Besonderen dann, wenn sie so dringend gebraucht wird und wenn sie normalerweise vermisst wird und nicht erwartet wird. Und als Bürger von Gottes Reich, wir als Kinder Gottes, dürfen wir diese vom Geist Gottes geschenkte Freude besonders genießen. In Lukas 14 lesen wir, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Eine besondere Freude im Heiligen Geist, die wir als Kinder Gottes, als Bürger dieses Reiches genießen dürfen. Freude, die nicht erst durch die Weihnachtsstimmung angeregt wird. Eine Freude, die nicht durch Geschenke hervorgerufen wird. Eine Freude, die nicht am 27. wieder verblasst und weniger wird. Nein, es ist Freude, die vom Heiligen Geist geschenkt und bewirkt wird. Freude, die in Ewigkeit bleibt. Freude, die davon zeugt, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Freude, die davon zeugt, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und gerade in der aktuellen Zeit, gerade in dieser Zeit, wo die Corona-Diskussion sehr, sehr hoch am Aufflammen ist und wo eher Sorge und Unzufriedenheit nach uns greift, merkt man deutlich, wer vom Geist Gottes erfüllt ist. Wer hat diese Freude? Und mit großer Traurigkeit muss man eingestehen, dass viele Kinder Gottes in großen Unmut verfallen sind. Viele Kinder Gottes, sie werden von Unzufriedenheit, ja und sogar von Arroganz bestimmt. Es ist nicht göttlicher Friede, der sie regiert. Ja, es ist sicherlich angebracht, auch auf Missstände und falsche Entscheidungen hinzuweisen. Aber diese Missstände dürfen uns nicht beherrschen und dürfen nicht über uns regieren und bestimmen lassen. Wir sollen aber danach trachten, dass wir vom Geist Gottes erfüllt sind, damit wahre Freude aus uns ausstrahlt, aus uns hervorstrahlt. Freude anstatt Angst um die Gesundheit. Heutzutage regiert diese Angst um Gesundheit und um Genesung und um Angst vor der Ansteckung. Aber uns sollte Freude anstatt Angst um die Gesundheit beherrschen. Uns sollte Freude statt Angst um die finanzielle Auskommen beherrschen. Freude anstatt Angst um unser finanzielles Auskommen und um unser weiteres Fortbestehen oder das Fortbestehen unseres Lebensstandards. Freude statt Angst um das Verrohen und Erfremden der Gesellschaft. Ja, auch wir als Gemeinde leiden unter dieser fehlenden Gemeinschaft, die wir haben. Aber diese Sorge und auch ein Stück weit diese Angst darf uns nicht bestimmen, sondern wir sollen uns von Freude anstecken lassen. Freude, die der Heilige Geist wirkt, auch dann, wenn man sie nicht erwartet. Und ich denke, dieser Teil der Frucht des Heiligen Geistes ist heute aktueller denn je. Lasst uns wieder durch Freude auffallen in unserer Gesellschaft. Geh einmal mit großer Freude durch die Abteilung dort, wo du arbeitest. Geh mal einmal mit großer Freude durch das Klassenzimmer und lass trotz Maske Freude erkennen. Und du wirst sehen, wie Menschen dich dann vielleicht ganz komisch anfragen, warum freust du dich? Was ist so lustig? Worüber lachst du hier? Und dann kannst du Zeugnis geben. Und dann kannst du über die Hoffnung, die in dir wohnt, ein wunderbares Zeugnis geben. Und das wünsche ich mir, dass wieder nicht Angst oder Unzufriedenheit uns beherrscht, sondern dass Freude aus uns hervorquillt. Und dass wir als Kinder Gottes uns durch diese wunderbare Freude, durch diese Freude im Heiligen Geist, dass wir dadurch auffallen und dadurch präsent sind. Wir haben uns in diesem Jahr auch über Prophetie und Weissagung unterhalten. Und im nächsten Textabschnitt wollen wir nur ganz kurz über vollkommene Prophetie und Weissagung sprechen. Der Geist Gottes schenkt vollkommene Weissagung. Wir werden jetzt in Lukas Kapitel 1, Vers 67 lesen. Und dort lesen wir von dem Vater des Johannes, dem Täufer, von Zacharias, und er wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Und in der neuen Genfer Übersetzung, da lesen wir über diese ähnliche, oder im gleichen Vers, Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Und wir haben, ich habe in dem Vortrag vom 27. September darauf verwiesen, auch diese Vorträge sind alle auf unserer Homepage, da dürft ihr das gerne nochmal nachsehen und nachhören, dass Prophetie, die der Heilige Geist bewirkt, die vom Heiligen Geist und die göttlich ist, dass sie zu 100% Wahrheit sein muss, sonst ist es kein Reden des Heiligen Geistes. Und eigentlich können wir nur vom Weissagen sprechen, wenn wir die Bibel, das Wort Gottes, das Wort des Heiligen Geistes zitieren. Das sind Dinge, die ich damals versucht habe zu erklären und deutlich zu machen. Bei Zacharias können wir das sehr gut beobachten. Er weissagt hier, er redet hier prophetisch, und lasst uns darauf achten, was er sagt. Es sind im Großen und Ganzen Aussagen aus dem Alten Testament, die wir hier antreffen. Und im letzten Teil, da gibt er eigentlich die Worte des Engels wieder, der ihm erschienen war, um die Geburt seines Sohnes anzukündigen, und er gibt sie mit anderen Worten wieder. Und ich lese diese Weissagung, die vom Geist Gottes gewirkt wurde, in Lukas 1, ab Vers 68. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, damit es uns etwas einfacher ist, diesem Text zu folgen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und dann kommt dieser letzte Teil ab Vers 76. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Hier geht es um Johannes den Täufer. Du willst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Diese Prophetie oder diese Weissagung waren alles Wahrheiten, die dem Zacharias wohl bekannt waren. Er kannte die Schrift sehr gut, er war Priester. Es war für den Zacharias alles nichts Neues. Und obwohl es nichts Neues war, so ist es trotzdem eine Weissagung, die der Heilige Geist bewirkt hatte. Es ist eine vom Geist Gottes gewirkte Prophetie, von der wir hier lesen. Und ich möchte uns aufrufen, lasst uns dem Wort Gottes, dem Wort des Heiligen Geistes vertrauen. Lasst uns auf dieses Wort konzentrieren. Weil nichts anderes hat der Heilige Geist in dem Zacharias bewirkt. Er hat einfach nur das Wort Gottes zitiert an dieser Stelle. Und dieses Vertrauen in sein Wort wird der Geist Gottes immer primär in uns fördern und bewirken. Und wir sollten uns auf dieses vollkommene, auf diese vollkommene Prophetie und Weissagung konzentrieren, und wir werden feststellen, wie allgenugsam die Bibel, das Wort Gottes ist, wie es uns auf unsere Fragen, wie es vollkommen ausreicht für das Hier und Jetzt und wie es vollkommen ausreicht für das Morgen und Übermorgen. Wir werden darin Trost, wir werden darin Hoffnung und wir werden darin Leitung für unseren Alltag finden. All das verspricht uns Gott in seinem Wort. Und um Leitung im Alltag soll es in unserem letzten Punkt gehen, wo wir dann langsam zum Schluss kommen. Der Geist Gottes schenkt Leitung. Wir Menschen sehen uns so sehr nach Leitung, nach Anleitung im Alltag. Wie schön wäre es doch, wenn der Stern einfach nur fliegen würde und er würde dort stehen bleiben, wo ich jetzt gerade hingehen sollte. Ja, vielleicht über der Ausbildungsstelle. Ja, da musst du hingehen, in diese Firma musst du fahren. Das ist der richtige Weg für dich. Wenn er einfach über dem Auto stehen bleibt, das Auto musst du kaufen, das ist richtig. Das wird dir dein Leben lang dienen, das wird nie kaputt gehen. Wie schön wäre das doch. Doch leider kommen wir sehr oft in unserem Leben an Weggabelungen, an denen wir uns ein klares Links oder Rechts wünschen würden. Aber wir bekommen es anscheinend nicht. Es geht hier nicht um Sünde oder nicht. Dort finden wir deutliche Antworten in der Bibel. Nein, es geht hier um Dinge, wo das, die linke Seite richtig ist und die rechte Seite auch richtig ist. Und wir würden uns so gerne Anleitung in diesem wünschen. Es sind ganz natürliche Fragen des Lebens. Und häufig fängt es an am Ende der Schulzeit, wo wir uns dann die Frage stellen müssen, soll ich diese Ausbildung nehmen oder nein, ich sollte die andere nehmen. Für welchen Weg entscheide ich mich? Oder soll ich weiter zur Schule gehen? Soll ich in diese Beziehung anfangen? Kann ich mit dieser Frau alt werden? Ist das die richtige Person für mein Leben? Sollen wir uns dieses Haus kaufen oder sollen wir auf ein besseres Angebot warten? Sollen wir weiter warten? Soll ich in ein neues Auto investieren oder fahre ich weiter dieses alte Auto und das ist auch noch gut und in Ordnung für mich? Und das könnten wir immer so weitermachen. In jedem Abschnitt unseres Lebens treffen wir auf viele solcher Fragen, auf die wir uns so sehr und so gerne eine Antwort wünschen würden. Wie viel einfacher wäre es doch, wenn Gott durch einen Engel oder durch den Heiligen Geist mir ganz deutlich eine Antwort geben würde. Im Traum, wie auch immer, ganz deutlich, das musst du machen und nichts anderes. Und das wäre doch alles gut. Aber Gott scheint an dieser Stelle irgendwie zu schweigen. Und ich muss die Entscheidung als ob selber treffen und selber entscheiden. Idealerweise bekomme ich vielleicht nur eine einzige Antwort auf meine Bewerbung und habe nur diese eine Möglichkeit und gehe und arbeite dort, bis mir etwas anderes sich auftut. Oder aber die Person, in die ich sowieso verliebt bin, die bietet mir die Freundschaft an und ich kann in die Beziehung mit ihr gehen. Oder aber mein Traumhaus wird zu einem guten Preis angeboten und ich sage, ja, das wollte ich sowieso schon immer haben und das ist richtig. Oder mein altes Auto fällt auseinander, naja, und da muss ich mir ein anderes kaufen, geht nicht anders. Dass mit diesem Auto kann man nicht mehr weiterfahren und so weiter. Wir kennen diese Alterssituationen, sie sind uns sehr gut bekannt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, so hat Gott zu allen Zeiten Menschen geführt. Immer wieder hat er Menschen geführt, manchmal auf übernatürliche Weise. Dann hat er durch eine Wolken- oder Feuersäule, wie die Israeliten in der Wüste geführt, manchmal durch Engel, so wie den Cornelius, jetzt gehst du bitte da und dahin, die Leute lässt den Petrus zu dir kommen. Manchmal sogar durch sprechende Tiere, wie bei Biliam. Also auf übernatürliche Weise hat Gott Menschen geführt. Und manchmal auf natürliche Weise, indem er Dinge in den Weg gestellt hat und dann plötzlich kam ein Sturm und Paulus konnte da und da nicht weiterfahren, musste dann Halt machen und wie auch immer. Oder aber, indem er seine Kinder zerstreut hatte durch Verfolgung, lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Ja, da ging es nicht mehr weiter und sie mussten fliehen. Oder aber indem er Mechanismen wie Gesetze nutzt, um sein Ziel zu erreichen. Ganz natürliche Dinge, die uns betreffen und dann müssen wir den und den Weg eingehen, weil das Gesetz uns nichts anderes mehr ermöglicht. Wie beim Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, so ist auch bei der Leitung durch den Heiligen Geist, bei der Leitung durch Gott, bedarf es einer Grundeinstellung, einer Grundlage, auf welcher der Geist Gottes arbeitet. Und ich habe versucht, diese Grundeinstellung für das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist in der Predigt, ich meine vom August, aufzuzeigen. Und hier wollen wir uns anschauen, auf welcher Basis der Heilige Geist den Menschen und uns vor allen Dingen in unserem Alltag leiten kann. Und wir finden in der Weihnachtsgeschichte oder in den Ereignissen um die Weihnachtsgeschichte herum die Beschreibung eines solchen Mannes, der diese Grundeinstellung hatte und vom Heiligen Geist geleitet werden konnte und geleitet wurde. Und wir lesen Lukas 2 ab Vers 25. Lukas 2 ab Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch, ein Mann namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Die Grundwerte Simeons, seine prinzipielle Lebenseinstellung war, er war gerecht, er war darum bemüht, seinen Weg gerade zu gehen. Er war gottesfürchtig. Ihm ging es darum, Gott zu gefallen. Was denkt Gott über mich, war ein prägender Gedanke in ihm. Und er lebte in der Naherwartung. Er wartete auf die Erlösung, die Gott Israel schenken würde. Er lebte in der Naherwartung. Ähnlich wie wir auf die Wiederkunft Jesu warten sollen. So wartete er auch damals auf die Ankunft des Messias, wo er noch gar nicht wusste, dass er Jesus heißen würde. Das war die Grundeinstellung des Simeon. Und auf dieser Basis arbeitet dann der Heilige Geist mit dem Simeon. Der Heilige Geist war auf ihm ähnlich, wie er bei uns ist, wie er in uns wohnt, noch etwas anders. Und trotzdem war er mit ihm, war er auf ihm. Und wir lesen weiter ab Vers 26. Und Simeon hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er dieses Kind auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Kind in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Jetzt kann ich in Ruhe sterben, denn meine Augen haben deine Rettung und dein Heil gesehen. Deine Zusage hast du jetzt erfüllt. Es ist einfach großartig, was Simeon hier erleben durfte. Er bekam eine Zusage und dann befindet er sich in genau diesem Zeitfenster im Tempel, in dem für Jesus ganz unscheinbar, wie für alle anderen Erstgeborenen, ein kleines Opfer dargebracht wird. Er ist da und er nimmt dieses besondere Kind auf seinen Arm und darf quasi die Rettung, Gottes Rettung sehen und kann jetzt in Ruhe sterben. Alle, die wir schon einmal die Leitung des Heiligen Geistes erlebt haben, wissen, dass das Ganze nicht unbedingt so einfach war, wie er sich jetzt für uns liest. Wir vermuten, dass Simeon schon ein alter Mann war, dass er schon älter war und dass er schon auch durchaus lebenssatt gewesen ist. Was ist, wenn er diese Zusage vom Heiligen Geist vor 20, 30 Jahren bekommen hatte? Und er wartete und wartete und wartete, Jahr für Jahr, und er sah nichts und es passierte nichts. Dann lesen wir, dass der Geist Gottes ihn leitete, und er ihn in den Tempel brachte. Er hätte bestimmt viele gute Gründe, um jetzt in diesem Zeitpunkt nicht in den Tempel zu gehen. Er hätte viele gute Gründe, um etwas anderes zu tun. Vielleicht ging es ihm auch gar nicht mehr so gut und er musste sich wirklich aus dem Bett quälen. Vielleicht wollte er jemanden besuchen. Vielleicht hat er es sogar versucht und auf einmal merkte er, nein, der ist nicht da, ich kann ihn nicht besuchen, obwohl ich es gerne wollte. Ja gut, dann gehe ich in den Tempel. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss dahin gehen. Der Geist Gottes ruft mich dahin. Hanna war immer da. Hanna war immer im Tempel. Aber Simeon, er wurde hingeführt vom Heiligen Geist in den Tempel. Und viele von uns, wir bekommen Zusagen. Zusagen von Gott, vom Heiligen Geist. Wir wissen nicht, wie das passiert. Wir wissen nicht, wann es geschehen ist, aber irgendwie wissen wir es. Irgendwie wissen wir es. Gott hat uns durch seinen Heiligen Geist etwas deutlich gemacht. Es sind häufig Zusagen, die unsere Familie betreffen. Es sind keine Prophetien, weil wir es häufig nicht in Worte fassen können oder wir können es nicht ganz zuordnen und wissen auch nicht ganz genau, ob das geschehen wird. Aber trotzdem ist es irgendwie eine Zusage, die wir in unserem Leben haben. Irgendwie hat man eine Vorahnung oder einen tiefen Frieden in der einen oder anderen Frage. Manchmal geht es um Prüfungen, wo man sich viele Sorgen machen könnte und irgendwie habe ich einen tiefen Frieden darüber, ja, ich habe die Prüfung bestanden. Oder aber es sind Menschen haben Zusagen in Krankheiten. Ja, du wirst gesund werden. Mach dir keine Gedanken, du wirst gesund werden. Oder aber Menschen haben die Zusage, dass sie morgen mit Jesus im Paradies sein werden, dass das Leben jetzt zu Ende geht. Viele Menschen spüren das durch den Heiligen Geist. Sie wissen es, Gott gibt ihnen diese Zusagen. Und auf manche Zusagen müssen wir lange warten, so wie Simeon es wartet. Vielleicht haben wir die Zusage, dass eins der Kinder, das jetzt sehr, sehr für uns unangenehme Wege geht, dass dieses Kind sich noch zu Gott bekehren wird. Vielleicht haben wir Frieden darüber und wir müssen geduldig sein. Ähnlich wie Simeon es hier gewesen ist. Und unser Vertrauen und unser Vertrauen in Gott, unser Vertrauen in sein Wort, in ihn, wird auf die Probe gestellt. Dann werden wir auch oft vom Heiligen Geist getrieben, etwas zu tun. Wir werden vom Geist geleitet. Und der Heilige Geist versucht, uns zu leiten und sagt, sprich doch mal mit ihm. Oder schreib den mal an. Oder schau mal in die Bibel, ich habe dir etwas zu sagen. Oder hilf dort mal mit, geh und unterstütz mal diese Arbeit und du wirst sehen, was ich dort in dir wirken werde. Und wir sind wahre Meister im Verdrängen dieser Leitung oder im Erfinden von Ausreden geworden. Und dabei sagt uns die Bibel, den Geist dämpft nicht. Lasst euch leiten durch den Geist. Den Geist dämpft nicht. Manchmal treibt auch der Teufel sein Spielchen damit und versucht uns etwas zu imitieren, aber der Geist Gottes ist dann doch etwas, der sich deutlich erkennen lässt. Und ich möchte dich und mich dazu aufrufen, konzentriere dich wie Simeon. Konzentriere dich darauf, einen geraden Weg mit Gott zu gehen. Habe eine Grundeinstellung, wie Simeon sie gehabt hat. Konzentriere dich darauf, einen geraden Weg, einen gerechten Weg mit Gott zu gehen. Suche Gott zu gefallen. Suche darauf, im Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben. Gott ist da. Wir wissen, es ist eine Wahrheit. Suche Gott zu gefallen in deinem Alltag. Und erwarte jeden Augenblick Jesus Christus als wiederkommenden Retter und Herrn für uns, seine Gemeinde. Lebe in der Naherwartung. Habe diese Grundeinstellung. Und dann wirst auch du immer wieder Zusagen vom Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist wird dich leiten. Der Heilige Geist wird dich führen. Meistens wird er es durch sein Wort tun. Dass wir im Gebet, in der stillen Zeit, im Nachsinnen, im Lesen seines Wortes, wird er uns leiten, wird er uns anleiten. Das ist sein allerwichtigstes Werkzeug. Sein Wort und das Gebet. Und wir werden feststellen, wie wunderbar der Heilige Geist auch mit uns umgehen wird und uns durch alltägliche Situationen leiten wird. Verliere ihn nicht aus den Augen. Verliere diese Grundeinstellung nicht aus den Augen. Wandle vor Gott, sei gerecht, wandle im Bewusstsein seiner Gegenwart und erwarte Jesus als deinen Retter, der bald wiederkommen wird. Und dann wirst du das Leiten, das Drängen, das Führen des Heiligen Geistes erleben. Und das immer wieder in deinem Alltag. Und du wirst vor der Herausforderung stehen, ihm zu gehorchen und ihm nicht zu betrüben oder ihm nicht zu verdrängen aus deinem Alltag, aus deinem Leben. Ich komme zum Schluss und möchte ein letztes Mal zusammenfassen. Der Heilige Geist hat wahres Leben erschaffen. Er hat wahres Leben kreiert in Jesus Christus, das wir sehen könnten. Und man kann auch sogar sagen, er hat dieses Leben gezeugt, wie es in Matthäus 1, Vers 20 steht. Wir können an Jesus Christus beobachten, wie Gott sich Leben vorstellt, wie er sich das aktuell auch wiederum vorstellt. Lasst uns dieses Leben, das Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat, weiterleben. Lasst uns weiterleben, so wie Jesus es begonnen hat. Dann, der Heilige Geist hat aus Elisabeth genau zur richtigen Zeit eine große Freude hervorsprudeln lassen. Das hat der Heilige Geist bewirkt. Genau zur richtigen Zeit eine große Freude hervorsprudeln lassen. Und auch in uns bewirkt er diese wahre Freude. Diese Freude, die man in dem Zeitpunkt nicht so erwartet. Und lassen wir gerade in der aktuellen Situation uns von dem Geist Gottes füllen, damit diese Freude ungetrübt sichtbar wird und dass diese Freude uns auszeichnet und uns quasi als wiederum Leuchten in dieser Pandemie erscheinen lässt. Wir wollen uns durch Freude auszeichnen und nicht durch Angst und durch Sorge. Dann der Heilige Geist hat vollkommene Prophetie und Weissagung hervorgebracht. Er hat sie uns schwarz auf weiß hinterlassen in der Bibel. Das ist vollkommene Prophetie und vollkommene Weissagung. Die haben wir schwarz auf weiß. Wir brauchen nicht spekulieren. Wir dürfen uns einfach nur darauf konzentrieren. Und wir dürfen diese Prophetie in unser Leben hineinwirken lassen. Prophetie, die unmissverständlich die Wahrheit ist. Und dann als letztes, der Heilige Geist will uns leiten. Der Heilige Geist will uns führen, er will uns leiten. Lasst uns einen geraden Weg mit Gott gehen, im Bewusstsein seiner Gegenwart leben und jeden Augenblick Jesus als unseren Retter und Erlöser erwarten. Und wir werden sein Leiten erleben. Sein Leiten in unserem Alltag. Sein Leiten bei vielen Fragen, die uns doch großes Kopfzerbrechen bereiten. Und Gott segne uns dabei. Lassen wir uns jeden Tag von diesem Geist füllen. Amen.